So, Big Show 561, Mads Merkel, nach langer Zeit wieder. Das letzte Mal, Mads, haben wir uns persönlich getroffen, ich glaube hier, vor 3 Jahren, 2019, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher.
Doch, da liegst du genau richtig. Damals sah die Welt noch anders aus.
In wahnsinnig vielerlei Hinsicht. Ich wollte mit dir heute ein kleines bisschen über das Material sprechen. Du warst ein exzellenter Tennisspieler, bist das immer noch. Welche Marke hast du präferiert als Spieler selbst oder womit spielst du?
Ich selbst spiele schon lange Head. Okay. Ich habe eine super Verbindung zu den Jungs von Head. Kam da eigentlich eher per Zufall hin über einen der Spieler, mit denen ich damals gearbeitet hatte. Und ich bin so jemand nach dem Motto, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Bin damit auch immer gut gefahren. Hat sich natürlich einiges getan am Schlägermarkt und ja, da werden wir jetzt sicherlich drüber sprechen.
Meine Frage ist die, du als erfahrener Coach, Tommy Haas hieß es ja, hat sein Leben lang mit dem Prestige gespielt, der sich vielleicht ein bisschen verändert hat, den Head Prestige Pro. Bist du, bis zu welchem Alter denkst du, wäre es sinnvoll, dass man Schläger probiert? Oder ist jemand, der mit 23 Nummer 58 der Welt ist, sollte der oder die gar nicht mehr probieren?
Doch, ich glaube, das hat sich total geändert. Als ich angefangen habe vor einigen Jahren auf der Tour, da war es eigentlich immer so, dass man gesagt hat, in dem Moment, wenn eine Schlägerfirma einen Spieler jung unterschrieben hat, dann hat er eigentlich mit hoher Wahrscheinlichkeit bis zum Ende seiner Karriere mit dem gleichen Schläger oder mit der gleichen Marke weitergespielt. Hat vielleicht mal in der Produktrange der jeweiligen Marke ein bisschen hin und her gewechselt, je nachdem, wenn er sich vielleicht nicht mehr so gut bewegt hat wie am Anfang seiner Karriere oder wenn er etwas mehr Power benötigt hat. Aber das ist jetzt mittlerweile total anders. Sag ich mal, die Schlägerlebenszeit hat sich geändert, auch auf der Tour. Spieler wechseln die Schläger auch im Alter von 20 oder 24 oder 28, wenn sie das Gefühl haben, dass das Material ihnen nochmal einen Sprung zu einem Sprung verhilft. Und da glaube ich auch wirklich, dass es da mittlerweile so viel Auswahl gibt auf dem Markt und auch bei den jeweiligen Schlägermarken selbst, von Rahmen, die sehr steif sind, bis zu Rahmen hin, die sehr weich sind, größere Schlägerköpfe, kleinere Schlägerköpfe, dickere Rahmen, also mit einem höheren Rahmen selbst, also höheres Rahmenprofil. Zu niedrigeren Rahmenprofilen über zu, da gab es eigentlich schon immer hohe Unterschiede oder große Unterschiede zu den Seiten- oder Beseitungsmustern, 16-19, 16-18, 18-20, 16-20, dann war ja mal teilweise ein kurzer Trend von 14-18.
Hat den Pablo Cuevas eingeführt?
Nee, das war, ich glaube, das war Wilson für eine kurze Zeit, die mit dem Schläger versucht haben, was zu machen, aber ich glaube, das war zu viel Trampolineffekt.
Wenn wir uns jetzt hier, vor 3 Jahren, du sagst, die Welt hat sich verändert. Wie hat sich seit, sagen wir mal 2015, als du, glaube ich, bei Anna Ivanovic ausgeholfen hast hier, wenn es jemand nicht kennt, wie hat sich die Anlage hier in Roland-Garros verändert? Und wenn ja, hat sie sich zum Besseren verändert, Mats?
Also für mich zum Arbeiten hat sie sich auf jeden Fall verbessert, weil dadurch, dass die Anlage sich sowohl, wo wir jetzt sitzen, nach rechts und nach links erweitert hat, also von den Dimensionen her vergrößert, ist es natürlich für die Zuschauer zum einen viel angenehmer hier zu sein. Wenn es mal regnet, ist vielleicht immer noch ein bisschen zu wenig Unterschlupf und zu wenig Überdachungsmöglichkeiten oder Unterstandsmöglichkeiten. Aber du hast unheimlich viele, viele Fans hier. Die einen sind bei Kurt Simon Mathieu auf der einen Seite der Anlage und die anderen gehen zum 14, rüber auf Platz 14, der gefühlt einen Tagesmarsch entfernt ist. Ich glaube, gerade für euch ist es auch nicht so ganz einfach. Aber es macht es für die Zuschauer leicht. Ich finde die Aufteilung auch, die Shops, finde ich super gemacht. Also es hat sich schon sehr, sehr, sehr viel zum Positiven verändert hier.
Ja, also das muss man natürlich dann auch sagen. Die Veranstalter versuchen schon, dass wenn zwei Deutsche hintereinander spielen auf den kleineren Plätzen draußen, dass sie die Deutschen dann auch auf die kleinen, gleichen Plätze ansetzen, dass die Zuschauer nicht wandern müssen, weil, ja, Es ist ein bisschen schwierig. Ich habe gestern versucht, also am Dienstag bei Shapovalov gegen Holger Rühne einen Platz zu bekommen, war so gut wie unmöglich. Ist Tennis in guten Händen, wenn Federer, Nadal, Djokovic mal aufhören sollten, was ja bei Federer vielleicht kurz bevorsteht, man weiß es nicht genau. Wo siehst du denn Tennissport mal bei den Männern?
Naja, ich denke, Tennis ist auf jeden Fall in guten Händen. Es ist nicht nur die Aufgabe der Spieler, den Sport zu vermarkten, sondern auch die Aufgabe der ATP, WTA und ITF und natürlich in jungen Jahren schon von Tennis Europe, um die jungen Spieler richtig aufzubauen und zu entwickeln und vorzubereiten auf die bevorstehenden Hindernisse, die es zu überwältigen oder zu überwinden gilt. Ich denke, dass Mitspielern wie Alcaraz, Holger Rune, Jannik Sinner, dann natürlich auch die etwas ältere Generation, die jetzt schon etabliert ist, wie Tsitsipas, Zverev, Kaspar Rüd, dass da Tennis in sehr guten Händen ist. Ich denke aber auch, dass die Sportart einem digitalen Wandel bevorsteht in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Und der Wandel muss natürlich jetzt schon eingeleitet werden. Ich bin mir sicher, die ATP und die WTA machen das schon. Und von daher würde ich sagen, ja, dem Tennissport steht eigentlich nichts entgegen. Und so wie die Grand Slams sich entwickeln und die Sportarten, hier wird ja jetzt auch das erste große Paddle-Turnier organisiert.
Ich glaube, im Juli ist es dann.
Im Juli, ja. Genau. Also ich glaube, da wird schon noch einiges passieren und man kann sich darauf freuen.
Einer der anwesenden Journalisten hier, Kaiser nämlich, von der Bild-Zeitung sagt, ja, man müsste die No-Ad-Regel auch im Einzel einführen. Ich bin ein bisschen unsicher. Es würde die Spiele natürlich wahnsinnig abkürzen. Aber auf der anderen Seite finde ich, das ist dann beim Doppel, es ist auch relativ zufällig auch geworden dann am Ende, oder?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, klar, es ist kurzweiliger. Aber auf der anderen Seite, allein jetzt schon hier bei einem Grand Slam im 5. Satz bei 6-2 einen Champions Tiebreak spielen zu sehen, ist meines Erachtens nach noch sehr gewöhnungsbedürftig. Also gestern habe ich das Match angeschaut zwischen Hugo Gaston.
Oh ja, und nicht John Millman, sondern Alex de Minaur.
Alex de Minaur, genau. Und das war ein super tolles Match. Und da muss ich ehrlich sagen, glaube ich, wenn das noch ein bisschen weiter gegangen wäre, nach den ehemaligen Regeln, hätte ich mir vorstellen können, dass der Hugo da körperlich ein bisschen mehr Probleme gehabt hätte.
Okay, ich hab nur das Ergebnis immer mitverfolgt. War denn eben dieses Match-Tiebreak?
Ja. Aber du schaust ja dann den Match-Tiebreak an und denkst dir bei 6-4, oh, jetzt hat er Matchball. Warum wird das nicht eingeblendet, bis du dann eben merkst, ach so, ja, geht ja bis 10. Aber ich glaube, die neue Ad-Regelung ist, finde ich, so ein bisschen grenzwertig. Klar. Jeder hat eine andere Meinung. Manche finden es gut, manche finden es vielleicht nicht so gut. Für die TV- oder die Broadcasting-Geschichte wäre es vielleicht besser, weil es schneller gehen würde. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da andere Wege gibt, die Sportart attraktiver zu machen und vielleicht die Matches ein bisschen kurzweiliger darzustellen.
Wir beide sitzen jetzt hier in der Sonne. Es ist sehr angenehm. Gestern bin ich nach dem ersten Satz Tsitsipas in meine Unterkunft gegangen. Das war nicht angenehm. Die Night Session in Paris hier, ich sehe die Schwierigkeit in zwei Dingen. Erstens, wenn du ein Frauenmatch hast und Świątek spielt, dann kann das Ganze in 48 Minuten vorbei sein. Und die Leute haben viel Geld bezahlt für diese 48 Minuten. Und das Zweite ist, wir haben halt hier nicht Sommer. Also das ist natürlich der Unterschied zu Australien und zu den US Open. Es kann schon einigermaßen frisch werden. Wie gefällt dir die Idee der Night Session?
Ja, also die grundsätzliche Idee finde ich super. Zu sagen, die Grand Slams lehnen sich sozusagen aneinander an. Und die Organisatoren von Roland Garros und den French Open wollen sich mit Australian Open und den US Open angleichen und sagen, okay, wir wollen auch eine Night Session. Ich könnte mir vorstellen, dass es dafür mehr Decken geben müsste hier, damit die Zuschauer etwas weniger frieren. Es war jetzt aber auch ein bisschen unglücklich, weil es, als ich letzte Woche kam, verhältnismäßig heiß war tagsüber. Dann hat es natürlich abgekühlt. Es war auch regnerisch, verregnet. die letzten 2-3 Tage. Und dann wird es hier in Paris leider total kalt. Und das ist aber schon, seit ich hierher komme, seit 16, 17 Jahren so. Wenn die Sonne raus ist, dann könntest du im Unterhemd sitzen. Und wenn es bewölkt ist, brauchst du eine Winterjacke. Und ich glaube, nicht alle Zuschauer sind dafür entsprechend ausgerüstet. Aber den Grundgedanken finde ich eigentlich cool, um die Matches und den Tag auch so ein bisschen zu strecken und für Berufstätige abends noch eine Möglichkeit zu geben, vorbeizuschauen und vielleicht 2 geile Matches zu sehen, die sonst, sage ich mal, schon früher gelaufen sind oder wären. Aber wir sehen, wie der Anklang ist und die Resonanz nach diesen 2 Wochen. Und dann mal schauen, ob das nächstes Jahr so weitergeht.
Gestern war die Hütte voll bei Tsitsipas gegen Musetti, natürlich 2 geile Spiele.
Und Simon war ja auch Full House. Bis nachts um, glaube ich, 1 Uhr hat er in 5 Sätzen gewonnen.
Gegen Carreño Busta, da hätte mal jemand drauf setzen müssen.
Unfassbar. Ja, also ich glaube, das ist natürlich speziell für die französischen Spieler. Und dann natürlich auch für die High Profiles, wie so ein Match Musetti-Tsitsipas. Das ist dann natürlich schon ein richtiger Nailbiter, wo du sagst, Wahnsinn. Ja, abends so ein Match anzuschauen mit einem Aperol Spritz. Da lässt sich's gut aushalten hier auf der Anlage.
Warts, abschließend, wenn man hier reinkommt von der anderen Seite, gibt es so eine Wand, wo historische Bilder drauf sind. Ich habe heute ein Scoreboard entdeckt aus dem Jahr 1988, ja, wo der Name Horst Koff draufsteht. Ich habe vergessen, er hat gegen einen Spanier gespielt, in 3 Sätzen gewonnen, aber es ist wurscht. Wer war dein erster Held auf Sand?
Auf Sand? Oha. Ich fand Marcelo Rios immer geil.
Du bist deutlich jünger als ich, merke ich gerade.
Ja, als ich jung war. Der hat mich irgendwie beeindruckt mit seiner Spielweise. Recht unbedarfter Typ, der auch Nummer 1 war in der Welt und hier gewonnen hat.
Hat nicht gewonnen.
Hat er nicht gewonnen?
Nee, er hat kein Grand Slam Turnier gewonnen, ist Nummer 1 geworden. Ui, aber hat
ein Glück hast du mich korrigiert. Aber ein super interessanter Spieler. Dann hat mir Mats Wilander immer sehr gut gefallen. Das liegt aber wahrscheinlich auch an der Ähnlichkeit des Vornamens. Ansonsten hat mich dann später natürlich Boris Becker fasziniert mit seinem Spiel und halt mit seiner Persönlichkeit. Den fand ich immer wahnsinnig faszinierend.
Mats Wilander noch die alte Schule, den Ball einmal öfter ins Feld spielen als der Gegner.
Ja, genau.
Ganz im Gegensatz zu Rios, den ich beim Davis Cup Österreich gegen Chile in Salzburg gesehen habe. Da war er als Betreuer mit dabei. Massou war da, glaube ich, Kapitän. Ich weiß, dass er Kapitän war. Und was der Rios gemacht hat, weiß ich nicht. Aber der hat so grantig geschaut, dass sich niemand getraut hat, den Rios anzusprechen. Das wäre so ein lässiges Interview gewesen. Mats, ich danke dir herzlich. Ich weiß, du wirst das Champions-League-Finale auslassen. Hast du einen Tipp oder hast du einen Favoriten? Ich weiß gar nicht, wie es mit dir um den Fußball steht. Gibt es Affinitäten, außer natürlich für den Karlsruher SC?
Ja, es gibt große Affinitäten. Ich folge Jürgen Klopp schon länger und bin ein großer Fan von ihm. Deshalb würde ich sagen, drücke ich da die Daumen am Samstag. Ich würde es ihm megamäßig gönnen, wenn er das realisiert mit der Mannschaft, mit seinem Team. Ansonsten folge ich natürlich dem Fußball.
Du kommst aus Baden-Württemberg.
Ja.
Ist es eher der KSC oder ist es der VfB? Oder gar keiner von beiden?
Nee, also wenn, dann wäre es eher der KSC.
Ah, okay.
Es gibt ja leider so ein bisschen eine Hassliebe zwischen den Badenern und den Schwaben. Ich habe bis heute nicht verstanden, woran das liegt, aber das hat wohl historische Gründe. Ich bin eigentlich auch ein großer Fan vom FC Bayern, einfach weil mir die Art und Weise der Wirtschaftlichkeit dort imponiert. Aber Vereine wie FC Liverpool, Real Madrid sind natürlich für mich Vereine, von denen man auch als Person, die in einer anderen Sportart unterwegs ist, nur viel lernen kann von der Professionalität und dem Auftreten und so weiter. Ja. Also es ist schon eine tolle Sache.
Wir freuen uns drauf. Ich hoffe auch auf den Klopp und auf Liverpool. Schauen wir mal, wie es werden wird. Das war's, die Big Show 561.